Stimmen der Biodiversität. Der Podcast zu biologischer Vielfalt mit Insektenforscher Thomas Hören.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stimmen der Biodiversität, dem Podcast zu biologischer Vielfalt. Mit mir, eurem Host Thomas. Und heute wird es ein neues Format in diesem Podcast geben, das ich ausprobieren möchte und auf das ich mich sehr freue. Es wird das erste Biodiversitätsbriefing sein, und zwar das Biodiversitätsbriefing vom 14. November 2025. Ich habe vor, regelmäßig mit euch einmal einen kleinen Rückblick zu wagen auf die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus meiner Sicht aus den vergangenen Wochen rund um die biologische Vielfalt. Und heute geht es um die COP30, den Schutz der Doggerbank in der Nordsee. Der Wolf darf bejagt werden, die letzten wilden Flusspferde in Deutschland, eine Schildkröte namens Swim Shady, Schimpansen, die ihre Meinung rational ändern und wie Stress unseren Flüssen zusetzt. Fangen wir an und gehen rein in die Tagesschau, und zwar die Tagesschau vor 14 Tagen. Am 31.10. gab es einen Beitrag, der kurz vor der COP30, auf die ich gleich nochmal ganz kurz ein bisschen eingehe, geschaltet worden ist. Und zwar die Meldung, dass weniger Regenwald als im Vorjahr abgeholzt worden ist. Diese Meldungen gehen nicht nur durch die Tagesschau, sondern auch um die Welt. Und die Tagesschau schrieb in Social Media zusammengefasst dazu, im brasilianischen Amazonas-Regenwald ist die Abholzung nach Angaben der Regierung das vierte Jahr in Folge zurückgegangen. Zwischen August 2024 und Juli 2025 sei eine Fläche von 5.796 Quadratkilometern zerstört worden. Dies sei 11% weniger als im Vorjahreszeitraum und die niedrigste Zahl seit 2014. Das ist eine Meldung, die passend zu der 30. UN-Klimakonferenz in Brasilien aufkam. Da ist jetzt natürlich auch die Frage, inwiefern diese Daten nachvollziehbar sind, die die Regierung dort von sich gegeben hat. Und das wurde im Journalismus zum Teil kritisch diskutiert, weil diese Zahlen nicht ganz transparent sind. Auch mir war es nicht möglich, die wirklich methodisch nachvollziehen zu können. Und das kurz vor einer UN-Konferenz ist natürlich etwas schwierig. Aber gehen wir erstmal davon aus, dass diese Inhalte korrekt sind. Dann ist das natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht, denn wir wissen, dass eigentlich alle Dinge, die weltweit dem Klima zugutekommen, wo wir über Lebensraumverluste, den Erhalt von Lebensräumen sprechen und insbesondere, wenn wir über Wälder und Moore sprechen, dann sind das höchste Synergien ebenfalls zum Erhalt von biologischer Vielfalt. Denn wenn darüber geredet wird, dass Land erhalten wird und menschgemachte Eingriffe zurückgefahren werden, dann betrifft das automatisch eben auch Lebensräume. Und das ist hier erstmal eine ganz schöne Nachricht, soweit wie ich finde. Ja, die UN-Klimakonferenz 2025 findet in Belém gerade statt, vom 10. bis zum 21. November. Belém ist die Hauptstadt vom brasilianischen Bundesstaat Pará. Und das ist natürlich ein Ort, der insgesamt sehr geeignet ist, also Brasilien, um eben auf diese Probleme global hinzuweisen und damit eigentlich enorm wichtig. Das, was interessant war und was ich jetzt auch in Sachen biologischer Vielfalt eigentlich interessant fand, das ist die Situation, dass biologische Vielfalt selbst natürlich erstmal kein Thema spielt, auch nicht bei den Äußerungen von unserem Bundeskanzler Friedrich Merz. Sondern zumindest der Klimaschutz in eine gewisse Richtung geht. Und das konnte man jetzt mittlerweile sehen. Und zwar ging das ganz gut. Kurz vor der COP, da gab es nämlich am 6. und 7. November ein Zusammentreffen von den unterschiedlichen Staats- und Regierungschefinnen. Und zwar ein Vortreffen, das Global Climate Leaders Summit. Und da würde ich mal ganz kurz reingehen und schauen, was an Pressekonferenz des Bundeskanzlers online steht. So, wir finden nämlich online hier eine Mitschrift der Pressekonferenz von Friedrich Merz. Das heißt, die Pressekonferenz des Bundeskanzlers nach dem World Climate Leaders Summit vom Freitag, dem 7. November 2025 mit dem Titel Klimaschutz, Wirtschaft und Sicherheit im Einklang. Dort wird erst nochmal festgelegt, durch Merz letztlich auch, was der Kurs ist, auf dem wir uns befinden. Das heißt, hier wird auch nochmal klar eingeleitet, wir haben ein essentielles Interesse daran, in unserem Einsatz für den Klimaschutz voranzukommen. Es geht insgesamt auch darum, er geht auch auf die Treiber ein, also das heißt, deshalb müssen wir gerade in der Industrie die CO2-Emissionen verringern und so weiter und so fort. Und es gibt aber einen sehr interessanten Punkt, den ich schon sehe, und das ist die Situation, dass wir an einem Absatz hier haben, an der folgenden Satz: Wir dürfen den Klimawandel dabei nicht isoliert betrachten. Klimawandel, Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft und Sicherheit unserer Länder müssen in Einklang stehen. Wir müssen sie in Einklang bringen. Und diesen Satz kann ich ich kann beide Sätze nicht so richtig nachvollziehen als Naturwissenschaftler. Denn hier wird eine absolute Gesetzmäßigkeit mit zwei komplett unterschiedlichen Dingen, die zum einen kulturell erwachsen sind und die gleichzeitig auch noch Konflikte betreffen, gleichgesetzt. Und das ist etwas, was natürlich nicht geht. Also es ist inhaltlich einfach nicht korrekt, indem man sagt, der Klimawandel als gemessene Grundlage, den können wir nicht in Einklang mit diesen anderen beiden Aspekten bringen, sondern wir können die anderen beiden Aspekte vielleicht zu einem gewissen Maß in Einklang mit dem Klimawandel bringen, aber nicht umgekehrt. Und das ist etwas, wo man ganz klar raussieht, auch bei weiteren Punkten, dass hier keine naturwissenschaftlichen Grundlagen vertreten werden, sondern ein Partialinteresse. Und dieses Partialinteresse bezieht sich hier vor allem auf Wirtschaft und Technologie. Also das heißt, das taucht immer wieder auf. Das heißt, wir sehen, um auch nochmal ein Beispiel zu nennen, wir brauchen eine Klimapolitik, die offen ist, vor allen Dingen offen für Technologie. Also diese Abzielung auf Technologie, die in irgendeiner Form eine größere Rolle in der Klimapolitik spielen soll. Und das ist interessant. Also ich verfolge das eigentlich jetzt seit vielen Jahren, dieses so ein bisschen Wunschdenken oder die Idee, noch Dinge in so gewisse Richtungen lenken zu können und diese Thematik Klimaschutz zur Seite zu drücken. Das ist eigentlich momentan, würde ich sagen, sogar ein gutes Beispiel für Umweltpolitik grundsätzlich. Ich gehe gleich nochmal auf so ein paar andere Aspekte ein. Ein sehr interessanter Punkt, und ich glaube, das war auch der in der Öffentlichkeit am meisten diskutiert worden ist, es ging letztlich auch um die Unterstützung der Bundesregierung für die brasilianische Waldschutzinitiative TFFF, also die Tropical Forest Forever Facility. Und da ist es so, dass viele Staaten hier konkrete Summen genannt haben, die in diese TFFF laufen sollen künftig. Und Friedrich Merz hatte die Äußerung getroffen, wir werden einen nennenswerten Beitrag für diese Initiative leisten. Und dadurch, dass wir eigentlich ja so als sehr große Volkswirtschaft und als Volkswirtschaft mit vor allem auch einem historisch enorm großen CO2-Abdruck hier natürlich keine konkrete Ansage gemacht haben, das war die Situation, die in den Medien vielfach noch diskutiert wurde, und es gab auch danach noch Kommentare. Aber grundsätzlich fand ich hier eigentlich nur nochmal interessant, diese Richtung nochmal zu sehen, weil man, glaube ich, immer, wenn es um sehr große, offene Bühnen geht, wo solche Dinge geäußert werden, sieht, in welche Richtung wirklich die Leute auch denken. Also insbesondere jetzt hier auch in diesem Fall von Friedrich Merz. So, dann haben wir, wenn wir uns diese COP gerade angesehen haben, um ein kleines bisschen Abstand zu bekommen, erstmal eine Studie, auf die ich eingehen möchte. Und das fand ich eine sehr spannende Studie. Und die hatte Anfang November auch weltweit Presse gemacht. Und Das ist häufiger so, wenn es um ein Lebewesen geht, was uns sehr nahe steht, und zwar sind es Schimpansen. Und es gab in Science, in dem Fachmagazin, eine Studie am 30.10. veröffentlicht. Und diese Studie, die hat sich mit dem Titel Chimpanzees Rationally Revive Their Beliefs, also dass Schimpansen quasi ihre Meinung rational ändern. Und das war etwas, was Leute durchaus fasziniert hat. Man hat das gemerkt, auch in Social Media. Man hat auch bei der Tagesschau auf Instagram zum Beispiel einen Beitrag auch gesehen, der sehr, sehr viel irgendwie, mit dem sehr viel interagiert worden ist. Und das, was hier stattfand, war ein interessantes Design in der Verhaltensforschung, was sich angeschaut hat, wie diese Entscheidungen bei Futterbelohnungen aussehen von den Mustern her. Und der Editor von Science, Sascha Vinieri, der hat auf jeden Fall das folgendermaßen zusammengefasst. Die Fähigkeit des Menschen, rational zu denken und bei einer Entscheidung die Beweise abzuwägen, ist allgemein bekannt. Eine solche Entscheidungsfindung erfordert einen metakognitiven Prozess, in dem eine Person alle vorliegenden Beweise bewerten und die am besten begründete Entscheidung treffen kann. Ob andere Tiere dazu ebenfalls in der Lage sind, war bislang unbekannt. Schleyauf et al., also diese Studie, untersuchten, ob unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, in der Lage sind, schwache und starke Beweise hinsichtlich des Ortes einer Futterbelohnung zu bewerten. Sie fanden heraus, dass die Schimpansen anhand der Stärke der Beweise, die sie über den Ort der Belohnung erhielten, korrekt den rationalsten Ort ableiteten. Um kurz zu erklären, was dort gemacht wurde, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch richtig hin, weil ich habe mir das auch Anfang des Monats angesehen. Es war so, dass dieses Forschungsteam den Schimpansen ein Apfelstück angeboten haben mit einer Aufgabe, die sie lösen müssen für die Entscheidung, ob sie an dieses Futter kommen oder nicht. Und zwar ging es darum, dass ein Apfelstück in eine Box eingebracht worden ist und sie hatten die Auswahl zwischen mehreren Boxen. Und im ersten Durchlauf wurde ein Apfelstück in eine Box gelegt und wenn man diese Box bewegt hat, dann rappelte dieses Apfelstück da drin. Und das war ein Hinweis quasi darauf, dass dieses Apfelstück sich darin befindet. Und dieser Reiz, also so ein Spüren davon und ein Hören davon, das ist etwas, was die Schimpansen dann erstmal angenommen haben und haben sich dann für diese Box entschieden. Dann gab es eine weitere Box, die in diesen Entscheidungsprozess hinzukam, so gesehen. Und das war eine Box, die auf der Rückseite so ein Milchglas hatte. Und durch dieses Milchglas konnte man optisch so erkennen, da drin ist wahrscheinlich so ein Apfelstück. Also ein optischer Reiz für diese Apfelstück-Entscheidungssituation. Und die Schimpansen haben sich dann zu einem stärkeren Maße eben auf diesen optischen Reiz ausgerichtet. Und dann, das ist der entscheidende Schlüsselpunkt in dieser Studie gewesen, gab es die Situation, dass dieses Milchglas umgedreht wurde und auf der Rückseite hat man dann gesehen, dass es nur ein Foto eines Apfelstücks quasi auf die Oberfläche gebracht wurde, sodass es kein echtes Apfelstück war. Und die Schimpansen haben sich dann quasi wieder umorientiert und stärker für den ersten Ort, also die erste Box, entschieden, wo man dieses Rappeln quasi drin hatte, und haben ihren Prozess mit einer neuen Information dann revidiert. Und das wird viel, also recht ausführlich diskutiert und fasziniert jetzt einige Leute so als Fakt auf jeden Fall. Ist durchaus ein sehr interessanter Ansatz, denke ich. Ich bin selbst absolut kein Verhaltensforscher, das ist eigentlich auch das Wichtige da. Also ich habe bei der Verhaltensforschung immer so meine gewissen Probleme, weil wir ein wirkliches Rückschließen, so wie das bei uns Menschen ist, ist ja nicht möglich. Und gleichzeitig ist es so, dass man eine These hat und diese These validiert durch eben diesen einen Ansatz. Und ob es dann wirklich so ist oder nicht, da tue ich mich dann immer sehr schwer damit. Und da geht es mir aber nur persönlich so. Das, was an der Studie kritisiert worden ist, aus der Tierethik heraus, und das war auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist beim Lesen, ist, dass man dann auch in der Studie noch darauf eingeht, wie schützenswert Schimpansen aufgrund ihrer Intelligenz sind. Also das heißt, es wird quasi die Intelligenz als Maßstab genommen, um zu sagen, wie schützenswert ein Lebewesen ist. Und da muss man sagen, das ist in der Ethik eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten mittlerweile wirklich sehr gut erforscht und bekannt, dass Intelligenz kein Maßstab ist und natürlich auch einfach für solche Argumente nicht herangezogen werden kann. Da ist dieses ganz klassische Beispiel eigentlich auch schon, dass es durchaus auch Menschen nach der Geburt gibt, die über diese Dinge nicht verfügen. Und dadurch, dass Säuglinge beispielsweise oder eben auch Menschen mit Behinderungen in einigen Fällen und es gibt auch eben Situationen, wo menschliche Körper nach Unfallsituationen einfach diese Eigenschaften nicht besitzen. Und deswegen ist das eigentlich kein Argument. Und das nutzen trotzdem, das muss man sich klar machen, Wissenschaftlerinnen hier. Also wirklich eine absurde Situation, dass das durch ein Review durchkommt mit solchen Formulierungen eigentlich. Aber so ist es auf jeden Fall. Das ist auch das Einzige, was ich daran gesehen habe. Ansonsten natürlich eine interessante Meldung. Dann gab es eine weitere Meldung ebenfalls. In dem Fall eine recht amüsante Meldung, denn der Name, der ist recht amüsant. Es geht um eine unechte Karettschildkröte namens Swim Shady. Und Swim Shady wurde durch einen Bootsunfall verletzt und nach 3 Monaten wieder freigelassen. Und dazu schrieb die Tagesschau auf Instagram in einem Reel, was ich hier auch verlinke, eine gefährdete Meeresschildkröte ist fast 3 Monate nach einem Bootsunfall an einem Strand im US-Staat Florida wieder ins Meer entlassen worden. Die erwachsene, unechte Karettschildkröte, die den Namen Swim Shady trägt, kehrte am Montagmorgen in die Wildnis zurück. Nach Angaben der Chefwissenschaftlerin und Tierärztin des Zentrums, Hera Barron, kamen zahlreiche Schaulustige, um die Schildkröte zu beobachten. Und dann gibt es ein Video, wo man letztlich sieht, wie die Schildkröte mit eigener Kraft in Richtung Wasser über den Strand läuft und unzählige Menschen mit dem Smartphone diese Situation aufnehmen. Also auch eine recht schöne Nachricht letztlich, die es zumindest auch in die Tagesschau geschafft hat, was natürlich sehr interessant ist. Und man muss hier auch sagen, die unechte Karettschildkröten, Caretta caretta ist das. Das sind somit die häufigsten Meeresschildkröten, die es noch gibt. Und auch die am weitesten bekannten. Also ich glaube, wenn man jetzt an eine klassische Meeresschildkröte denkt, dann sind es eben genau die, an die man denkt. Und fernab dieser Nachrichten, weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht wusstet. Ich habe es erst vor 2 Jahren rausgefunden. Und zwar ist jetzt genau wieder die passende Jahreszeit, dass Jungtiere, die in kalten, flachen Gewässern landen an der Nordsee, angespült werden von eben auch dieser unechten Karettschildkröte. Das heißt, wenn ihr in den Niederlanden oder in Belgien unterwegs seid und ihr macht einen Winterspaziergang im Dezember oder im Januar oder Februar, dann kann es durchaus sein, dass ihr eine solche Schildkröte antrefft. Das war in den letzten Wintern immer wieder der Fall. Und das sind Tiere, die dann wirklich in die flachen, sehr kalten Gewässer reinkommen und dann letztlich bewegungsunfähig werden, weil es einfach zu kalt ist, also weil die Thermoregulation dieser Tiere nicht mehr vernünftig funktioniert. Und so gibt es regelmäßig Schildkröten, die da auf Aufpäppelstationen gebracht werden. Und dort werden sie dann versorgt und in vielen Fällen auch vorab medizinisch versorgt, was wirklich notwendig ist. Und ein gewisser Teil dieser Schildkröten schafft es tatsächlich. Es gibt aber durchaus auch Tiere, die eingehen. Und das Ganze habe ich mitbekommen in Seeland, in der Halbinsel im Süden der Niederlande. Und ich wusste es bis dato nicht. Vielleicht auch für euch eine neue Info. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, dass ihr durch Zufall im Winter an der Nordseeküste eine bewegungsunfähige Schildkröte finden könnt. So. Dann schauen wir nochmal in die Pressemitteilungen des Bundesministeriums, und zwar des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Da, das müssen wir uns nochmal klar machen, ist ja Carsten Schneider von der SPD Minister seit dem 6. Mai im Merz-Kabinett. Und Carsten Schneider, der war vorher in der Scholz-Regierung, also im Scholz-Kabinett, Ostbeauftragter. Also man muss sagen, er ist auf jeden Fall fachfremd in das Ministerium reingegangen. Sein Hintergrund liegt nicht im Umweltbereich. Und das ist etwas, was man durchaus auch merkt, wie ich finde. Also das heißt, er arbeitet sich dort hinein. Biologische Vielfalt spielt wirklich eine bislang geringe Rolle in den letzten Monaten. Also wenn man sich auch die Pressemitteilung anschaut, es sind hier und da einzelne Meldungen, aber es ist wirklich sehr, sehr dünn. Und ich denke, das wird auch weiterhin erstmal so sein. Aber schauen wir kurz rein. Eine recht erfreuliche Nachricht, und zwar war das vom 31.10.2025. Besserer Schutz für Natura 2000 Meeresschutzgebiet Doggerbank. Die Doggerbank, das ist mit einer Fläche von 18.000 Quadratkilometern die größte Sandbank der gesamten Nordsee. Und die erstreckt sich 320 Kilometer vom Festlandsockel Großbritannien bis zur niederländischen, deutschen und dänischen Küste, also in die Meeresgebiete rein dann eigentlich. Und früher war Doggerland auf der Doggerbank. Und dieser so eine Festlandbrücke, die auch noch in der Eiszeit existierte, die wurde dann eigentlich weggespült und deswegen haben wir diese gigantische Sandbank. Und jetzt geht es eben darum, dass die Europäische Kommission neue Maßnahmen für das Fischereimanagement erlassen hat. Und zwar ist es so, dass die größte Sandbank besser gegen Auswirkungen der mobilen grundberührenden Fischerei geschützt werden soll. Grundberührende Fischerei, das könnt ihr euch schon vorstellen, das ist, sind Schleppnetze, die über den Grund laufen, auch sogenanntes Dredging genannt. Und das ist etwas sehr Erfreuliches, wie ich finde. Es ist so, dass insgesamt dieses Fischen, bei dem der Boden berührt wird, bei dem über den Boden hinweg gezogen wird, diese Böden im Meer so stark beschädigt, dass sie sich eigentlich nicht mehr selbstständig in dem Zeitpunkt, in dem wir denken, also wenige Menschengenerationen, wieder erholt. Also das heißt, es ist so, dass wir wirklich nur noch die Besiedlung mit recht kurzfristigen Vor-Ort-Populationen von Lebewesen und sowas haben. Und das auch einfach eine Sukzession ist, die normalerweise viele Jahrhunderte stattfinden kann. In vielen Fällen gibt es sogar Bereiche im Meer, da trifft es auch viele Jahrtausende zu. Und das wird eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden teilweise so stark verletzt, dass wir keine Erholung davon haben, die nicht auch erst in mehreren hundert Jahren liegen könnte. Also das ist die Situation, die man momentan dabei eigentlich hat. Und viele Bereiche sind schon häufiger abgefischt worden. Also das heißt, man hat viele Bereiche, wo Grundschleppnetze schon häufiger die Bodenoberfläche beschädigt haben. Und diese Bereiche, die sind eigentlich erstmal danach fast sekundär Lebensräume. Also das hat gar nichts mehr mit dem Ursprung zu tun. Und genau, da gibt es einfach neue Regelungen, was ich erstmal sehr schön finde. Eine weitere Meldung, und die bezieht sich jetzt auf die letzte Woche. Das ist der Wolf im Bundesjagdgesetz, umfassendes Paket zum Schutz von Weidetieren. Hier ist es so, Carsten Schneider gibt ja hier auch immer kurze Einblicke und diese Form bei den Ministerien finde ich immer sehr interessant, weil natürlich auch so bei dem O-Ton ein gewisses Grundverständnis vermittelt werden soll, damit Leute Fakten auch zu dem Thema haben. Und da möchte ich dieses Beispiel einmal vorlesen, weil ich das wirklich interessant finde. Und weil es einfach faktisch falsch ist. Aber ich gehe erstmal darauf ein. Also Bundesumweltminister Carsten Schneider. Der Wolf ist ein beeindruckendes Wildtier und tut unseren Wäldern gut, dass er hier wieder heimisch geworden ist. Doch seine Rückkehr bringt auch Herausforderungen mit sich, die wir lösen müssen. Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter sind besonders betroffen. Sie sorgen mit ihren Tieren für die Pflege von blütenreichen Wiesen, die unverzichtbar sind für eine artenreiche Natur. Ein perfekter Herdenschutz ist nicht immer möglich, aber es gibt einzelne Wölfe, die Probleme bereiten und so weiter und so fort. Und das, wo ich drüber gestolpert bin, ist diese Aussage: Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter sind besonders betroffen. Sie sorgen mit ihren Tieren für die Pflege von blütenreichen Wiesen, die unverzichtbar sind für eine artenreiche Natur. Das ist eine Situation, die faktisch erstmal falsch ist, weil er ja etwas generalisiert. Und es ist so, dass die Reviews, die aktuell bekannt sind, zu Weidetierhaltung, insbesondere einen größeren Review, den es gibt, wo Auswirkungen auf biologische Vielfalt gemessen wird, ganz klar aufzeigen, dass es durch die Bandbreite von der Bewertung von der ökonomischen Weidetierhaltung so ist, dass die einen tendenziell negativen Auswirkungen haben auf biologische Vielfalt. Also das heißt, sie sorgen eben nicht automatisch für blütenreiche Wiesen und sie sind auf jeden Fall auch nicht unverzichtbar für eine artenreiche Natur. Also das ist eine Situation, die so nicht korrekt ist. Demgegenüber steht, und das ist ganz wichtig, die extensive Beweidung, also das heißt wenige Tiere, die nicht in irgendeiner Form einer primären Nutzung unterliegen. Da ist es so, dass quasi dann Naturschutz im Fokus stehen kann und wenige Tiere pro Hektar sich auf Flächen befinden. Das kann sehr positive Auswirkungen haben. Dazu hat man aber noch relativ wenige Übersichtsstudien. Also das heißt, das ist etwas, wo man noch relativ wenig zu weiß. Und man muss sagen, wenn man rein faktisch das hier nimmt, muss man sagen, dass diese Aussage hier wirklich problematisch ist, weil es einfach inhaltlich falsch ist. Also das heißt, man muss erstmal klar sagen, dass es hier ganz klar heißen müsste, sie könnten mit ihren Tieren für die Pflege von blütenreichen Wiesen sorgen und sie könnten unverzichtbar für eine artenreiche Natur sein an einzelnen Punkten unter wirklich gewissen Voraussetzungen, die absolut nicht die Regel sind. Also das heißt, das, was hier als Framing betrieben wird, ist einfach nicht richtig. Und ja, ansonsten geht es eigentlich nur darum, wenn man nochmal zurückdenkt, also die Wolfsbestände sind ja sehr stark gewachsen. Also das heißt, wir hatten jetzt bei der letzten Inventarisierung weit über 20.000 Wolfsindividuen in Deutschland und es sind über 200 Wolfsrudel, die in Deutschland leben. Und das ist eine Situation, die ja im Prinzip dazu geführt hat, dass wir Risse von wenigen tausend Tieren hatten, also Schafe und Ziegen im Wesentlichen. Und seitdem eigentlich sehr stark, eigentlich seit Beginn der Rückkehr des Wolfes sehr, sehr stark diskutiert wird. Wegbereitung dazu, also mich hatte das nicht so sehr gewundert, Wegbereitung dazu, dass der Wolf jetzt ins Bundesjagdgesetz einzieht, war letztlich auch schon eine Entscheidung über die Kommunikation zum Erhaltungszustand des Wolfes. Und zwar gibt es auch bei dem Bundesumweltministerium, ich sage mal Bundesumweltministerium, dafür ist gemeint, das wisst ihr dann, Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und zwar gab es am 13.10., also wirklich erst vor einem Monat, ebenfalls die Meldung, Deutschland meldet günstigen Erhaltungszustand des Wolfs an die EU-Kommission. Hier muss man sagen, ganz klar, es ist die Situation, der Wolf ist eine Natura 2000 Anhangsart. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir in der EU Arten festgelegt haben und Lebensräume, die als Europäische Union erhalten werden sollen. Und dort darf sich der Erhaltungszustand nicht verschlechtern. Das ist das Ziel. Und Deutschland muss auch eben regelmäßige Berichtspflichten erfüllen und muss Bericht an die EU dann eben auch abgeben. Und bei der Bewertung ist es so, dass sich diese Bewertung aus unterschiedlichen Zeiträumen bezieht und man muss alle 6 Jahre wieder erneut eine Meldung machen. Und dann muss man währenddessen quasi schauen, dass man genügend Geld ausgibt, genügend Maßnahmen durchführt, damit diese Lebensräume oder Arten erhalten bleiben können. Und beim Wolf sieht es ebenfalls so aus. Und beim Wolf ist es so, dass hier sich die Situation ein bisschen verbessert hat. Also das heißt, vor allem in Brandenburg haben wir eine Situation, dass sehr, sehr viele Wölfe vorhanden sind. Auf die Fläche gesehen, wir haben aber, also sehr, sehr viel ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Man muss es auch mal sehen, wir kennen ja historische Zahlen letztlich gar nicht, was eigentlich in so einer Landschaft unterwegs war. Da gibt es eigentlich nicht viel zu und Menschen haben Wölfe erstmal sehr stark zurückgedrängt. Aber Bundesumweltminister Carsten Schneider sagt hier, der Wolf hat sich in zahlreichen Gebieten Deutschlands gut entwickelt und ist wieder zu einem festen Teil unserer heimischen Natur geworden. Das wird auch so bleiben. Zugleich werden die Länder ab jetzt Probleme, die es vor Ort gibt, leichter lösen können. Und diese Probleme lösen können heißt einfach, Wölfe weil der Zustand, der Erhaltungszustand jetzt günstig geworden ist, können Wölfe abgeschossen werden, weil sich durch diesen Abschuss der Erhaltungszustand insgesamt nicht verschlechtern kann. Das ist so ein bisschen jetzt der Hintergrund juristisch. Das ist etwas, was eigentlich in den letzten Jahren schon so ein bisschen vermutet wurde, auch dass es in diese Richtung gibt. Es war aber schon ein ziemlicher Kampf bei dem Bereich, also eigentlich so im Naturschutzsektor, weil man gesehen hat, dass erstmal Konzepte in Regionen entwickelt werden mussten, um überhaupt diesen Wolf irgendwie erhalten zu können und jetzt auch damit umgehen zu können. Vor allem wird enorm viel Geld in die Kommunikation und Aufklärung gesteckt. Also es ist so, dass sehr viel Geld, was die einzelnen Ministerien der Länder, die Ministerien, die für Umwelt oder Umweltschutz zur Verfügung stehen, die stecken enorm viele Summen in die Kommunikation zum Wolf. Und das wird wahrscheinlich auch weiterhin so bleiben. Also das heißt, ich glaube nicht, dass diese Situation jetzt zu einer Verschlechterung führen kann der Bestände. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich nicht sehe, dass sich Leute zufrieden geben mit Partialinteressen. Also das heißt, es wird mit Sicherheit einfach weiter sehr starke Diskussionen um dieses Tier auch geben. So, dann ist es so, dass wir noch ein paar Studien haben, die wir uns anschauen können. Genau ein paar eigentlich sogar. Zum einen ist es noch nicht so lange zurück, deswegen machen wir das zuerst. Und zwar am 11.11., also nicht nur die Karnevalsverrückten und die Jecken im Rheinland sind wieder aktiv geworden, sondern am 11.11. gab es eine interessante Studie von der Universität Duisburg-Essen in Nature, Ecology and Evolution. Und das, was wir dort in der Studie uns anschauen können, das ist wirklich eine sehr spannende Auswertung von einem wirklich großen Datensatz. Und zwar haben Forschende um den Erstautor Willem Kaiser, auch Wim genannt, liebe Grüße an dieser Stelle, die haben mehr als 22.000 Fachartikel gesichtet und über 1.300 Datensätze aus über 270 Studien extrahiert und haben sich angeguckt, welche Stressfaktoren weltweit auf Fließgewässerorganismen wirken. Also bei Fließgewässerorganismen, da haben sie sich hier, das ist auch sehr interessant, unterschiedliche Organismengruppen angeschaut. Sie haben sich Mikroorganismen angesehen, sie haben sich Algen angesehen, Wasserpflanzen, wirbellose Tiere und Fische. Und diesen haben sie eben Belastungsfaktoren zugeordnet mit einem statistischen Modell und haben sich angeschaut, wie das Ganze zusammenhängt. Und es ist so, dass man sieht, dass insgesamt der erhöhte Salzgehalt, Sauerstoffmangel und übermäßige Sedimentablagerung eine ganz zentrale Bedeutung haben. Also das heißt, sind über die komplette Artenvielfalt hinweg Belastungsfaktoren, die vor Ort die Lebensbedingungen auch einfach maßgeblich verschlechtern. Und diese Auswertung ist mit einem globalen Ansatz wirklich, wie ich finde, eine sehr schöne Vogelperspektive auf dieses Problem, weil wir die Situation haben, dass also Süßgewässer enorm artenreich sind und gleichzeitig die Organismen in Süßgewässern ganz, ganz stark schwinden. Und zwar so stark wie in keiner anderen Gruppe. Also das ist jetzt hier kein Teil von dieser Studie, aber es ist zum Beispiel so, dass der Großteil der Arten, die in Deutschland ausgestorben sind, nur als Information am Rande für euch, bislang wirklich global ausgestorben sind. Also wir sprechen hier wirklich über ausgestorben. Das bezieht sich auch in Deutschland auf Süßgewässerorganismen, die hier mal vorkamen. Also das heißt, einzelne Brunnenschnecken sind schon ausgestorben, einzelne Fischarten sind schon ausgestorben. Der Bodenseekilch zum Beispiel, ein Fisch im Bodensee, der weltweit nur dort vorkam, der ist eben in den 1970ern ausgestorben. Und man findet eine ganze Vielfalt von unterschiedlichen Laufkäfern, Steinfliegen und so weiter und so fort, die also wirklich global verschwunden sind. Während bei den terrestrischen Ökosystemen nicht annähernd so viele Organismen ausgestorben sind. Also eine sehr spannende Studie auf jeden Fall, die ich empfehlen kann. Ich verlinke dazu auf jeden Fall für euch auch nochmal die Pressemitteilung aus der Universität Duisburg-Essen. Und dann gab es noch eine Studie, die ich sehr spannend fand, und das war Ancient DNA and Dating Evidence for the Dispersal of Hippos into Central Europe during the Last Glacial. Also, Flusspferde lebten in der letzten Eiszeit in Europa, so nennt das biospektrum.de in einem Artikel zu dieser Studie. Und das war sehr spannend. Ich lese hier mal einen kleinen Ausschnitt vor, der schon sagt, worum es eigentlich geht. Wir schauen hier auf den Oberrheingraben in Rheinland-Pfalz und Folgendes wird hier geschrieben. Bisher ging man davon aus, dass gewöhnliche Flusspferde, Hippopotamus amphibius, in Mitteleuropa vor ungefähr 115.000 Jahren mit Ende der letzten Warmzeit ausgestorben sind. Eine neue Studie, die von Forschenden der Universität Potsdam, der Reis-Engelhorn-Museen Mannheim, des Kurt-Engelhorn-Zentrums Archäometrie Mannheim, der ETH Zürich und internationalen Partnern durchgeführt wurde, zeigt nun, dass Flusspferde vor etwa 47.000 bis 31.000 Jahren im Oberrheingraben im Südwesten Deutschlands lebten. Also während der Mitte der letzten Eiszeit. Und das ist also wirklich, wirklich spannend, wie ich finde. Denn wir müssen uns hier klar machen, damals sind Arten rumgelaufen wie Wollhaar-Mammuts und Wollnashörner, also wirklich diese Kälte angepassten Arten der Eiszeit. Und hier geht es jetzt wirklich um Flusspferde, die manche vielleicht auch als Nilpferde kennen, also wirklich auch die heutige Art, hier keine ausgestorbene Art, sondern wirklich die Art, die heute auch noch auf dem afrikanischen Kontinent lebt. Und das finde ich also wirklich total spannend, dass man sich einfach vorstellen kann, es ist erst wenige Jahrzehntausende her und da sind wirklich Flusspferde auch am Oberrhein lang geschwommen und haben dort in Lebensräumen gelebt. Also total spannend. Und gleichzeitig fanden die durch eben diese genomischen Auswertungen, die sie da auch gemacht haben, konnten sie eben auch sehen, dass das wahrscheinlich eine isolierte Population war. Also das heißt, so eine genomweite Analyse, die hat aufgezeigt, dass es eine sehr geringe genetische Vielfalt gab und das deutet darauf hin. Also das heißt, es ist eher so gewesen, dass es in ein paar geeigneten Stellen, die Wärme begünstigt waren, wahrscheinlich damals diese Tiere dann einfach gab. Also es ist aber enorm spannend, weil ich immer finde, dass die Kenntnis selbst zu den sehr großen Säugetieren in den letzten Jahrtausenden, man muss nicht weit zurückgehen, dass das, obwohl man Knochen findet, sehr, sehr schwierig zu rekonstruieren ist in vielen Fällen. Also wir wissen auch bei uns sehr wenig zu Großherbivoren im Verhältnis zu dieser Anzahl, wo sie eigentlich in der Landschaft gewesen sein müssen. Also das ist sehr spannend, was da so herauskommt in der letzten Zeit. Gut, ich bin für heute mit der ersten Ausgabe von dem Biodiversitätsbriefing am Ende. Ich hoffe, ihr habt einige nette Fakten mitgenommen und es war etwas Spannendes dabei. Ich danke euch auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ganz wichtig, dieses Format und insbesondere das Biodiversitätsbriefing ist nur durch eure Unterstützung möglich. Und das sage ich nicht nur so daher, sondern es ist wirklich so. Also für mich ist das ein Tag Aufwand, den ich nur betreiben kann, wenn ihr dieses Projekt stützt. Und damit habt ihr die Möglichkeit, das durch eine monatliche Zahlung über Steady zu machen. Den Link, den packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Auf Wiederhören.